SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer im Studio und heute Abend schauen wir auf die folgenden Themen. Neuer Ärger ums Rentenpaket. Die FDP ist mit dem aktuellen Deal offenbar nicht mehr zufrieden. Ebenfalls nicht zufrieden ist eine Gruppe von Historikern mit der SPD mit Blick auf deren Positionierung zum Krieg in der Ukraine. Und mit SR Info Wirtschaftsreporterin Lisa Christel sprechen wir über das Ende der Mehrwertsteuersenkung bei Gas und Fernwärme. Alles bis 18 Uhr. Herzlich willkommen zu SR Info Bilanz am Abend. Anfang des Monats gab es ein Bild der Einigkeit, das es innerhalb der Koalitionspartner der aktuellen Bundesregierung nicht allzu häufig gibt. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, und Finanzminister Christian Lindner, FDP, hatten gemeinsam das sogenannte Rentenpaket 2 vorgestellt. Beide erweckten den Eindruck, zufrieden mit ihren jeweiligen Kompromissen zu sein. Jetzt aber schert die FDP wieder aus. Nicht zustimmungsfähig sei das Rentenpaket, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Johannes Vogel, in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das wirft natürlich nach der gemeinsamen Präsentation Fragen auf. Was stört die FDP nun doch und wie geht's weiter? Hans-Joachim Viehweger aus Berlin.
Schon bei der Vorstellung des Rentenpakets waren Unterschiede durchaus herauszuhören. Hochzufrieden Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD.
Im Einzelnen stärken wir die gesetzliche Rente, indem wir das Rentenniveau dauerhaft stabilisieren.
Zurückhaltender dagegen FDP-Finanzminister Christian Lindner. Für die langfristige Finanzierung der Rente müsse man schon noch mehr tun.
Aber es ist ein guter, wenn ich so sagen darf, sozialliberaler Kompromiss, den wir hier gefunden haben.
Bei Wirtschaftsverbänden und Ökonomen kam der Kompromiss aber überhaupt nicht gut an. Die Politik agiere kurzfristig und drücke sich in der Rentenpolitik vor unbequemen Wahrheiten, beklagte beispielsweise Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut.
Es werden Versprechungen gemacht, beispielsweise die doppelte Haltelinie, von denen klar ist, dass sie nicht eingehalten werden können. Und es werden Politikmaßnahmen als großer Wurf verkauft, von denen auch klar ist, dass sie das Problem wirklich nur ganz oberflächlich angehen.
Ein Seitenhieb sowohl auf das FDP-Projekt Aktienrente als auch auf die dauerhafte Sicherung des Rentenniveaus, das sich die SPD auf die Fahnen geschrieben hat. Hier aber setzen die Kritiker aus der FDP an, wie die Rentenpolitikerin Claudia Raffelhüschen.
Ein konstantes Rentenniveau bedeutet, dass die demografischen Lasten ausschließlich von den jungen und den zukünftigen Generationen getragen werden.
So sieht der aktuelle Entwurf der Regierung vor, dass der Rentenbeitrag von heute 18,6% bis auf 22,3% innerhalb von 10 Jahren steigt.
Im Koalitionsvertrag haben wir doch zumindest eine generationengerechte Lösung vereinbart. Und generationengerecht bedeutet für mich, dass über alle Generationen der gleiche Beitragssatz gilt.
Soweit würde FDP-Vize Johannes Vogel nicht gehen. Doch auch er hält das bisher vorgelegte Rentenpaket nicht für ausgewogen. Die innerhalb der Koalition vereinbarte Haltelinie von 48%, mit der das Rentenniveau festgeschrieben wird, will er zwar nicht in Frage stellen. Doch Vogel fügt hinzu:
Im Koalitionsvertrag ist aber auch vereinbart, dass die generationengerecht abgesichert sein soll. Und da, glaube ich, ist in diesem Paket noch nicht genug drin.
Um die geplante Rentenreform ausgewogener zu gestalten, müsse das Paket ergänzt werden. Vogel schlägt eine Ausweitung der Aktienrente vor, könnte sich aber auch Abstriche an der Rente mit 63 vorstellen. Zugleich betont er, sein Vorstoß sei kein Affront gegen die Ampel.
Es gibt jetzt einen Aufschlag von 2 Ministern, den stelle ich auch nicht in Frage, sondern ich stelle in Frage, ob das Paket schon groß genug ist, ob es schon mutig genug ist.
So könne die Kritik aus der FDP jetzt mit in die weiteren politischen Beratungen fließen. Anspruch des Parlaments müsse ja sein, Dinge immer noch besser zu machen. Doch das birgt Streitpotenzial. Bereits die Diskussionen um die Kosten des Sozialstaats im Zusammenhang mit dem Haushalt haben Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem deutlichen Wort in Richtung FDP veranlasst.
Für mich ist eins ganz klar, übrigens eine Vereinbarungsgrundlage der Koalition, dass wir im Bereich des Sozialstaats keine Verschlechterung vorsehen werden.
Und mit dieser Aussage meinte Scholz ausdrücklich auch das von Heil und Lindner vorgelegte Rentenpaket.
Die Teillegalisierung von Cannabis ist gemachte Sache. Am Ostermontag wird das entsprechende Gesetz dazu in Deutschland in Kraft treten. Eine wichtige Frage ist aber bisher noch offen und wird es wohl auch erstmal bleiben. Wo sollen die Grenzwerte für Cannabis liegen, wenn es um die aktive Teilnahme am Straßenverkehr geht? Die sogenannte Grenzwertekommission hat dazu heute ihre Empfehlung abgegeben. Bislang galt analog zur 0,5-Promille-Grenze für Alkohol für Cannabis ein Grenzwert von einem Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Der war allerdings nicht gesetzlich festgeschrieben. Was das Gremium nun empfohlen hat, erklärt Ihnen Barbara Kostolnik.
Die neue Grenze soll bei 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum liegen, so lautet die Empfehlung der unabhängigen Expertenkommission. Die besteht unter anderem aus Psychologen, Toxikologen und Strafrechtsexperten. Bis zu dieser Grenze ist es nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft in der Regel unproblematisch, ein Fahrzeug zu steuern, etwa vergleichbar mit einem Blutalkoholgehalt von 0,2 Promille. Die Kommission ist ungleich strikter, was die Vermischung von Alkohol und Cannabis betrifft. Hier heißt es, für Cannabiskonsumenten ist ein absolutes Alkoholverbot am Steuer vorzusehen. Der neue Grenzwert ist bislang nur eine Empfehlung. Damit er bundesweit gelten kann, muss erst das Straßenverkehrsgesetz geändert werden. Daher gelten die Cannabis-Regeln für den Verkehr nicht bereits ab Ostermontag, sondern erst dann, wenn der Bundestag darüber abgestimmt hat. Bis dahin bleibt es dabei. Cannabiskonsum im Straßenverkehr ist verboten, wird allerdings in der Regel bis zu einem Grenzwert von einem Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum nicht strafrechtlich geahndet.
Eine Gruppe um den Historiker Heinrich August Winkler hat sich in einem Brandbrief an die SPD-Spitze gewandt. Darin kritisieren die Autoren die Positionierung der Partei zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. In dem Schreiben heißt es, Kanzler Olaf Scholz habe zwar erklärt, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren dürfe, die jüngsten Äußerungen des Kanzlers und auch die der Parteiführung ließen jedoch die nötige Klarheit und unzweideutige Solidarität mit der Ukraine vermissen. Die Unterzeichner appellieren an den SPD-Vorstand, die notwendige Positionsklärung vorzunehmen. Georg Schwarte über die Kritik der Historiker an der SPD.
Professor Heinrich August Winkler ist nicht irgendwer. Er gilt als einer der wichtigsten Historiker des Landes. Und was er jetzt zusammen mit vier anderen sozialdemokratischen Professorinnen und Professoren als Brandbrief an den SPD-Parteivorstand und damit auch an den Kanzler schreibt, klingt nach Abrechnung in Sachen Ukraine-Politik der SPD.
Die Kommunikation des Kanzlers, der Partei und der Fraktionsspitzen in Fragen von Waffenlieferungen wird in der Öffentlichkeit zu Recht scharf kritisiert. Argumente und Begründungen sind immer wieder willkürlich, erratisch und nicht selten faktisch falsch.
Heißt es in dem zweiseitigen Brief, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Heinrich August Winkler ist seit 60 Jahren SPD-Mitglied, hatte bereits 2016 in der SPD-Parteizeitung Vorwärts vor Putins territoriale Machtstreben gewarnt und kritisiert, wie die vier anderen jetzt in erstaunlicher Deutlichkeit Handeln und Worte auch des Bundeskanzlers.
Wenn Kanzler und Parteispitze rote Linien nicht etwa für Russland, sondern ausschließlich für die deutsche Politik ziehen, schwächen sie die deutsche Sicherheitspolitik nachhaltig und spielen Russland in die Hände.
Die drei Historiker und zwei Historikerinnen spielen hier auf die endgültige Absage des Kanzlers, Taurus-Marschflugkörper zu liefern, an, aber auch auf die scharfe Replik des Bundeskanzlers, auf die bewusste Vagheit des französischen Präsidenten beim Thema westliche Bodentruppen für die Ukraine. Scholz war da zuletzt sehr eindeutig gewesen.
Um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden.
Jegliche Uneinigkeit und fehlende Abstimmung unter Verbündeten, schreiben die Professoren jetzt, werde Putin nur als Ermunterung verstehen. Konkret gehen die Wissenschaftler auch auf die Debatte um die jüngste Äußerung von SPD-Fraktionschef Mützenich ein.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?
Hatte Mützenich im Bundestag gefragt. Die Historiker um Heinrich August Winkler sprechen hier von einer fatalen Äußerung und einem kurzsichtigen Friedensbegriff einiger Genossen. Nächster Kritikpunkt in der SPD: fehle eine ehrliche Aufarbeitung der Fehler ihrer Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte.
Vielmehr wird die Tradition der barschen Außenpolitik nach wie vor unkritisch und romantisierend als Markenzeichen der SPD hochgehalten. Auf diese Weise macht sich die Politik unglaubwürdig und angreifbar.
Bei der SPD sind sie erschrocken über so viel Vehemenz prominenter Historiker. Man sei im Austausch ein gemeinsames Gespräch nach Ostern geplant, heißt es aus der Parteizentrale auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios. SPD-Chef Klingbeil, der die Russlandpolitik seiner Partei gerade erst aufarbeiten ließ, hatte zuletzt per Video erneut mitteilen lassen, es gehe jetzt darum, in Europa Sicherheit vor, statt mit Russland zu organisieren. Heinrich August Winkler und den anderen Autoren scheint das nicht zu reichen. Sie definieren Zeiten. Zeitenwende anders.
Eine echte Zeitenwende würde vor allem eines erfordern: das Verständnis dafür, dass Russland bereits seit Jahren einen hybriden Krieg gegen Europa führt und seit Beginn der Vollinvasion den Plan verfolgt, die Ukraine vollständig zu zerstören.
Der Brandbrief fällt zusammen mit der Ankündigung des SPD-Außenpolitikers Michael Roth, sich nach der kommenden Bundestagswahl aus der Politik zurückzuziehen. Roth, der immer wieder auf mehr Waffen für die Ukraine drängte, hatte erklärt, sein früher Einsatz für die Ukraine habe in der SPD nicht allen gefallen. In seiner Partei gebe es Spannungen in der Frage von Krieg und Frieden.
Und zum Brandbrief der Historikergruppe an die SPD-Spitze hören Sie jetzt einen Kommentar von Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert.
In der SPD wird schon immer gern und laut diskutiert. Manchmal auch so hart, dass führende Sozialdemokraten das Handtuch werfen. Insofern wird es die SPD jetzt nicht aus der Fassung bringen, dass sich nun auch 5 Historiker an der Debatte beteiligen, ob die SPD gerade zu sehr auf Friedenskurs mit Russland ist. Tatsache ist, der SPD-Kanzler hat eine Menge Geld organisiert, um Waffen und Munition zur Unterstützung der Ukraine zu besorgen. Das ist nicht wirklich russlandfreundlich. Tatsache ist aber auch, er hat bei jeder Lieferung eines neuen Waffentyps lange gezögert. Viel zu lange, finden die Kritiker. Die SPD-Spitze hält dagegen, denn in diesem Punkt hat sie mittlerweile die Bevölkerung hinter sich. In Umfragen stimmt eine Mehrheit dem Kanzlerkurs zu. Deswegen hat sich in der SPD für diese Zögerlichkeit jetzt ein anderer Begriff durchgesetzt: Besonnenheit. Das klingt nicht zu russlandfreundlich, hat aber das Potenzial, die SPD nach vorne zu bringen. Und daran wird die Partei wohl festhalten. Dazu kommt, das Thema Friedenspolitik ist in der SPD-DNA fest verankert. Genau wie der dazugehörige Streit. Die Historiker argumentieren übrigens in ihrem Brief nicht ganz korrekt. Sie werfen der SPD vor, ihre Russlandpolitik und die diesbezüglichen Fehler nicht aufzuarbeiten. Parteichef Klingbeil hat aber das Festhalten am Wandel durch Handel mit Russland wörtlich als Fehler bezeichnet. Und er hat einen neuen Russlandkurs auf dem Parteitag verabschiedet. Seither redet er davon, Sicherheit vor Russland zu organisieren und nicht mehr Sicherheit mit Russland. Diesen neuen Russlandkurs will Klingbeil mit den Historikern nach Ostern nochmal besprechen. Deswegen, die SPD wird sich nicht freuen über diesen Brandbrief, aber sonderlich beeindrucken lassen wird sie sich wahrscheinlich auch nicht. Am meisten wird sich die Parteispitze wohl über Ex-SPD-Kanzler Schröder ärgern und dessen neueste Äußerung. Gerhard Schröder ist nämlich wirklich immer noch ein Russlandfreund und fest davon überzeugt, dass er seinem ganz persönlichen Freund Putin den Krieg ausreden kann. Ich denke mal, dass sich die SPD zumindest in diesem Punkt einig ist. Das wird nicht funktionieren.
Die Meinung von Efi Seibert. Damit ist es 17.42 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Abend. Gleich der Blick auf den Arbeitsmarkt im März. Zuvor die Meldungen des Tages von Roswitha Böhm.
Wegen der anhaltenden Bauernproteste in Polen gegen die Importe aus der Ukraine treffen sich heute die Ministerpräsidenten beider Länder. Der ukrainische Ministerpräsident Schmihal ist nach Polen gereist, um mit seinem polnischen Kollegen Tusk zu reden, vor allem über die europäischen Regulierungen, die billige Importe aus der Ukraine ermöglichen. Damit soll seit Kriegsbeginn die ukrainische Wirtschaft unterstützt werden. Die Spannungen zwischen beiden Ländern haben jedoch zugenommen, weil polnische Landwirte durch die billigen Importe ihre Existenz in Gefahr sehen. Der neue palästinensische Ministerpräsident Mohammad Mustafa hat im besetzten Westjordanland sein Kabinett vorgestellt. 22 der 23 Ministerposten wurden neu besetzt. Die Minister gehören keiner Partei an. Es handelt sich weitgehend um Fachleute, nicht um Politiker. Wichtigste Aufgabe der neuen Regierung soll es Medienberichten zufolge sein, eine sofortige Waffenruhe und den Abzug Israels aus dem Gazastreifen zu erreichen. Russland hat sein Veto gegen eine UN-Resolution zu Nordkorea eingelegt. Dadurch wird die Überwachung von Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea durch ein Gremium aus UN-Experten praktisch aufgehoben. Der russische UN-Botschafter Nebensia sagte, die Sanktionen hätten sich als irrelevant erwiesen, um das nordkoreanische Atomprogramm einzuschränken. Eingebracht wurde die Resolution von den USA. Mit der Resolution wäre das Mandat des Gremiums um ein Jahr verlängert worden.
Wir sind kurz vorm Monatsende und das bedeutet auch immer, der neueste Bericht zum deutschen Arbeitsmarkt steht an. Und wie sich zeigt, hat die Konjunkturflaute innerhalb der deutschen Wirtschaft zumindest im März noch keine ganz so harten Konsequenzen nach sich gezogen. So ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im März im Vergleich zum Vormonat um 45.000 auf 2,769 Millionen zurückgegangen. Mehr Details dazu von Birgit Habrath.
Das Frühjahr belebt eigentlich den Arbeitsmarkt und das auch im März 2024, betont Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit.
Allerdings geht die Arbeitslosigkeit und die Unterbeschäftigung in diesem März runter, aber weniger als das in diesem Monat üblich ist. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wächst weiterhin leicht. Die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Arbeitskräften hingegen gibt auch im März erneut nach.
Kurzum, die Konjunkturkrise hinterlässt weiter ihre Spuren. Auf 2.769.000 Arbeitslose kommt die neueste Statistik der Bundesagentur. Das sind zwar 45.000 weniger als noch im Februar, aber weitaus mehr als noch im März 2023. Die Arbeitslosenquote sinkt leicht auf 6%. Zudem waren insgesamt wieder mehr Menschen erwerbstätig. Aber die Betriebe werden vorsichtiger, wenn es darum geht, neue Kräfte einzustellen. So sank erneut die Zahl der gemeldeten Stellen und auch auf Kurzarbeit griffen als Mittel laut den hochgerechneten Zahlen der Bundesagentur im Januar mehr Firmen zurück, um die Flaute ohne Kündigung zu überwinden. Der schleichende Abbau von Stellen sorgt die Nürnberger Behörde. Die Richtung stimmt nicht, warnt Nahles. Der Arbeitsmarkt braucht einen Aufschwung.
Und wir bleiben beim genau gleichen Thema, gucken aber etwas genauer auf die saarländischen Zahlen. Hierzulande bewegt sich die Arbeitslosenquote seit Jahresbeginn und damit auch im März auf einem nahezu gleichbleibenden Niveau. 63.600 Menschen waren im März ohne Job, 600 weniger als im Februar. Die Quote damit bei knapp 7%. Währenddessen sind im Saarland aber noch viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Jugendliche können immer kurzfristiger noch Stellen bekommen. Jimmy Booth hat sich da im Saarland mal umgesehen.
Halbjahr auf dem Ausbildungsmarkt. Nach 6 Monaten im aktuellen Berufsberatungsjahr zieht die Arbeitsagentur im Saarland eine erste Bilanz. Seit Oktober vergangenen Jahres haben 3.400 junge Menschen eine Berufsberatung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz in Anspruch genommen. Fast 10% mehr als letztes Jahr. Wer jetzt noch auf der Suche nach einer passenden Berufsausbildung ab Herbst ist, hat immer noch gute Chancen, fündig zu werden. Das war nicht immer so, erklärt Jonas Pfirmann, Leiter der Berufsberatung in Saarbrücken.
Also in der Vergangenheit war es erfahrungsgemäß so, dass gerade größere Unternehmen, die dann im September mit ihren Ausbildungen begonnen hatten, ihren Bewerbungsfrist im Dezember des Vorjahres hatten. Aktuell nehmen wir aber immer verstärkter wahr, dass sich diese Fristen aufweichen, weil einfach viele Unternehmen im Dezember noch nicht ihre passenden Azubis gefunden haben und entsprechend sich die Fristen in die Zukunft verschieben bzw. gänzlich aufgeweicht werden und es tatsächlich noch bis kurz vor Ausbildungsbeginn möglich ist, einen Ausbildungsplatz zu finden.
Bisher wurden der Arbeitsagentur für dieses Jahr 5.000 Ausbildungsplätze im Saarland gemeldet, 13% weniger als im Vorjahr. Und gleichzeitig nehmen mehr Jugendliche Berufsberatung in Anspruch. Dennoch, die Macht auf dem Ausbildungsmarkt verschiebt sich dank des demografischen Wandels zugunsten der Jugendlichen. Leistungen wie Schulnoten werden bei Bewerbungen unbedeutender.
Und aus dieser Zeit war vielleicht bei einer größeren Konkurrenz erstmal Orientierung auch auf Schulnoten, um es, sag ich mal, vorzufiltern. Und jetzt sind wir am Punkt, wo man sagt, naja, wenn es schwerer ist, Nachwuchskräfte zu gewinnen, dann muss ich als Arbeitgeber auch bereit sein, nicht zu isoliert auf schulische Leistungen gucken, sondern tatsächlich auch mal zu betrachten, wie stellt sich jemand praktisch bei mir im Betrieb an? Weshalb ich auch das Thema Praktikum sehr empfehlen kann.
In vielen Branchen wird aktuell noch nach Nachwuchs gesucht. Angeführt wird die Liste der offenen Stellen vom Einzelhandel, Verkauf und Büromanagement. Nur in wenigen Bereichen gibt es noch mehr Bewerber als Ausbildungsplätze, berichtet die Leiterin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz.
Es sind alle Berufe im Umfeld der Mediengestaltung, der technischen Mediengestaltung. Das sind Berufe nach wie vor im Rahmen der Kfz-Mechatronik. Die grünen Berufe kriegen einen ganz guten Zulauf im Moment und einzelne handwerkliche Berufe haben auch mehr Bewerber und Bewerberinnen.
Im September beginnen viele Ausbildungen. Zeit, den richtigen Ausbildungsplatz zu finden, gibt es noch.
Definitiv, also allen Jugendlichen, die auch aktuell in der Schule sitzen und vielleicht noch nicht wissen, wie die Anschlussperspektive nach dem Schuljahr aussieht, die haben sehr gute Chancen. Es gibt nach wie vor gute Arbeitgeber, die Auszubildende suchen und es ist nicht zu spät.
5 Monate haben viele Unternehmen noch Zeit, um ausreichend Werbung unter Schülern und Absolventen zu machen. Allerdings werden mit großer Sicherheit auch dieses Jahr wieder Ausbildungsplätze leer bleiben.
Wenn man rausguckt, kann man an manchen Tagen tatsächlich das Gefühl gewinnen, der Frühling sei schon da. Die Temperaturen geben das noch nicht so her. Insofern freut man sich, wenn man zu Hause die Heizung noch aufdrehen kann. Das Aufdrehen wird jetzt aber teurer. Die reduzierte Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme läuft nämlich Ende des Monats aus. Und Lisa Christel aus der SR Info Wirtschaftsredaktion hat sich angeguckt, was auf die Verbraucher dazukommt. Hallo Lisa.
Hallo.
Lisa, was ändert sich denn jetzt in Sachen Gas und Fernwärme?
Ja, von April an gilt bei Gas und Fernwärme wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz, also 19%. Der war ja wegen der hohen Energiepreise gesenkt worden. Dazu habe ich heute Vormittag mit Eva Ludwig von der Verbraucherzentrale Saarland gesprochen. Das sagt sie zur bevorstehenden Änderung.
Die Mehrwertsteuer sollte die Verbraucher finanziell entlasten. Und es war ursprünglich gedacht, dass die am 29. Februar 2024 wieder ausläuft. Das hat sich dann verschoben, weil das Wachstumschancengesetz damals noch im Vermittlungsausschuss festhing. Jetzt greifen nochmal die ursprünglichen Mehrwertsteuersätze ab dem 1. April.
Man sollte dazu aber auch wissen, dass die Mehrwertsteuer nur ein Bestandteil des Gaspreises ist, neben zum Beispiel dem Preis für die Beschaffung und dem Vertrieb. Daraus setzt sich also auch dann der Preis für den Verbraucher zusammen. Die Mehrwertsteuer, die verteuert also nur den staatlichen Teil dieses Preises. Andere Faktoren können nämlich auch preisdämpfend wirken, wie zum Beispiel der Einkaufspreis. Das merkt man aber als Verbraucher immer nur zeitversetzt, weil die Preise blockweise von den Anbietern weitergegeben werden. Es kann also schon sein, dass sich die Preise zu einem späteren Zeitpunkt eben wieder senken.
Okay, so viel für die Faktenlage. Was heißt das jetzt konkret für Verbraucherinnen und Verbraucher im Saarland?
Ja, ich denke, es ist vielleicht sinnvoll, wenn ich das an einem Beispiel erkläre. Gehen wir von einem durchschnittlichen Wärmeverbrauch in einem Einfamilienhaus aus. Bei Gas liegen die durchschnittlichen Mehrkosten bei rund 240 Euro im Jahr. Das entspricht dann einem Anstieg von 11%. In der Grundversorgung wirkt sich das sogar dann noch stärker aus. Das hat das Vergleichsportal Verivox mitgeteilt auf SR-Anfrage. Gleichzeitig habe ich aber auch die lokalen Anbieter angefragt. Energiesalor Lux hat mir zum Beispiel mitgeteilt, dass sich die Fernwärmekunden auf einen Preisanstieg von 3% einstellen müssen. Bei Gas geben sie die Erhöhung der Mehrwertsteuer sogar auch direkt an die Kunden weiter. So macht das auch die Energis. An den monatlichen Abschlagszahlungen ändert sich dann aber bei den Anbietern nichts. Am Ende des Jahres gibt es dann wie immer die gewohnte Abrechnung und da könnte es dann aber schon spürbar sein.
Gibt es jemanden, den das besonders trifft? Und wenn ja, welche Möglichkeiten hat man da jetzt als Verbraucher irgendwie gegenzusteuern?
Also es betrifft natürlich all diejenigen, die Gas und Fernwärme beziehen. Ja. Und vor allem diejenigen, die jetzt schon einen höheren Preis zahlen, die kriegen es natürlich deutlich zu spüren. Die Verbraucherzentrale empfiehlt deshalb auch schon, den Verbrauch im Blick zu halten und regelmäßig den Zählerstand abzulesen und den dann auch an die Anbieter weiterzugeben. Auch ein Wechsel kann sich lohnen. Dazu nochmal Eva Ludwig von der Verbraucherzentrale.
Nur die Gaskunden haben den Vorteil, dass sie jetzt halt schauen können, habe ich eine Möglichkeit, aus diesem Vertrag rauszukommen, wenn er für mich ungünstig ist, in einen anderen Tarif reinzukommen. Ein Sonderkündigungsrecht habe ich jetzt zwar nicht aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung, aber dann mal zu schauen, wann kann ich ordentlich kündigen oder wenn halt doch noch eine andere Preiserhöhung kommt, dann halt von dem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen.
Kündigen bei Fernwärme oder der Wechsel, das ist ja wegen der besonderen Infrastruktur nicht ganz so einfach wie jetzt bei Gas. Da ist man ja nämlich häufiger auch an einen Anbieter gebunden bei der Fernwärme. Aber auch da kann man eben schauen, ob es vielleicht andere Tarife gibt.
Informationen zum Ende der Mehrwertsteuersenkung bei Gas und Fernwärme von SR Info Wirtschaftsreporterin Lisa Christel. Wir kommen nach Tschechien. Dort soll das Internetportal Voice of Europe mit Sitz in Prag pro-russische Propaganda in Europa verbreitet haben. Die Regierung in Prag erklärte, der tschechische Geheimdienst habe ein von Moskau finanziertes Netzwerk aufgedeckt. Tschechien sanktionierte die Betreiber. Und Medienberichten zufolge sollen auch Gelder an Politiker geflossen sein, auch an Deutsche. Marianne Allweis mit den Details.
Mehrere hunderttausend Euro hat das pro-russische Propagandaportal Voice of Europe angeblich an europäische Politiker gezahlt, zum Teil bar in Prag. Hier hat das Medienunternehmen seinen Sitz nahe des Wenzelsplatzes. Diese ganze Operation war vom Kreml geleitet und finanziert. Ziel war es, russische Narrative zu verbreiten und die Ansicht zu schwächen, dass man die Ukraine langfristig unterstützen müsse, sagt die tschechische Journalistin Stislava Pokorna. Sie hat die Recherche für die Tageszeitung Deník N veröffentlicht, auf die sich auch der Spiegel bezieht. Laut Informationen des tschechischen Geheimdienstes BIS hat Voice of Europe Erklärungen und Interviews von Politikern veröffentlicht, in der die EU aufgefordert wird, ihre Hilfen für die Ukraine zu beenden. Einige Politiker hätten im Gegenzug auch Gelder für ihren Wahlkampf vor der Europawahl im Juni erhalten, so Pokorna. Nach unseren Informationen soll soll es sich um Politiker aus 6 Ländern handeln. Aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Polen und Ungarn. Politiker aus Tschechien lieferten zwar auch Inhalte an den Voice of Europe Server, sie gehörten aber nicht zu denen, die von russischer Seite Geld erhalten haben und sich damit finanzieren. Namen nennen tschechische Medien und Politiker nicht. Die Zeitung Deník N schreibt von systemfeindlichen Politikern aus Deutschland und verweist darauf, dass 2 AfD-Abgeordnete der Kreml-finanzierten Plattform in der Vergangenheit Interviews gegeben haben. Maximilian Krah, der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, weist die Vorwürfe zurück. Sowie der 2. auf der AfD-Liste, Petr Bistron, er stammt aus Tschechien. Beide sind scharfe Kritiker jeder Unterstützung der Ukraine. Außerdem sind beide laut Informationen des Spiegel mit dem mutmaßlichen Finanzier von Voice of Europe bekannt, mit Viktor Medvedchuk. Der Oligarch aus der Ukraine gilt als Freund des russischen Präsidenten Putin. Über ihn soll das Geld nach Prag geflossen sein. Er steht nun auch auf der tschechischen Sanktionsliste. Ich halte es für wichtig, dass Tschechien gezeigt hat, dass wir in der Lage waren, gegen die russische Propaganda vorzugehen, so Außenminister Jan Lipavský. Das ist das Ergebnis der guten Arbeit unseres Sicherheitsapparats. Der tschechische Geheimdienst habe Informationen auf mehr als 300 Seiten gesammelt und diese mit anderen europäischen Diensten geteilt, heißt es in Prag. In der tschechischen Hauptstadt soll sich Voice of Europe vor einem Jahr auch aus Kostengründen angesiedelt haben, sagt der Journalist Wojciech Berger vom Investigativportal Hlida.cz. Im Handelsregister ist ein polnischer Geschäftsmann eingetragen. Auch in Polen wird nun ermittelt. Die Website ist nicht verboten, aber
auf einer Sanktionsliste zu sein heißt, die Kontos werden eingefroren, die Firmenanteile werden eingefroren, die Personen dürfen nicht nach Tschechien reisen. Einfach gesagt, man kann nicht mehr das Unternehmen betreiben und wir sehen auch, Voice of Europe steht seit dem gestrigen Abend nicht mehr online.
Und wir bleiben thematisch beim Einflussbereich Russlands auf Medien, kommen allerdings zu einem wesentlich dramatischeren Fall. Denn heute vor einem Jahr wurde der US-amerikanische Journalist des Wall Street Journals, Evan Gershkovitz, in Russland verhaftet und sitzt seitdem in Moskau im Gefängnis. Der Vorwurf der russischen Behörden: Spionage, wie so oft. Ihn beispielsweise über einen Gefangenenaustausch freizubekommen, ist der US-Regierung bisher nicht gelungen. Sebastian Hesse blickt aus Washington auf den Fall Gershkovitz.
We know that the US government is taking Evan's case very seriously, so we are optimistic.
Wir bleiben optimistisch, weil wir wissen, dass die US-Regierung Evans Fall sehr ernst nimmt, sagt die Mutter des in Russland inhaftierten Journalisten Ella Milman. Sie selbst ist mit ihrem Mann Ende der 70er Jahre aus der Sowjetunion geflohen. Seither lebt die Familie in New York und in Princeton, New Jersey, wo Evan Gershkovitz 1991 geboren wurde. Zum Jahrestag erfährt der Fall wieder mehr Aufmerksamkeit. Die Präsidentin des National Press Clubs, einer großen Journalistenorganisation, Emily Wilkins, erinnert daran, dass erstmals seit dem Kalten Krieg wieder ein amerikanischer Journalist in einem russischen Gefängnis sitzt.
No American journalist has been held in Russia since the Cold War.
Ende des Monats steht die nächste Haftprüfung an, aber in den USA glauben nur wenige daran, dass der 32-jährige Reporter des Wall Street Journal von der russischen Justiz entlastet und auf freien Fuß gesetzt wird.
Nobody thinks that the legal route is the path to get Evan free. The conviction rate is 99%+ in Russia.
In 99% aller ähnlichen Fälle werden Spionageverdächtige in Russland auch verurteilt, gibt Jason Conti zu bedenken. Der Jurist arbeitet für die Wirtschaftsnachrichtenplattform Dow Jones.
This is not a case where some amazing lawyer is going to swoop in and free him. The legal case is not where this is going to get resolved. It's obviously going to get resolved in the diplomatic channels.
Hier werden keine Superanwälte einschweben und ihn raushauen, so Conti. Das muss auf diplomatischem Wege gelöst werden. Sprich, alle Hoffnung ruht auf der Biden-Regierung.
We will also work around the clock to bring home Evan and Paul, Americans being unjustly detained by the Russians.
Rund um die Uhr arbeite seine Regierung daran, Evan und den Ex-Elite-Soldaten Paul Whelan, der seit 2018 in russischer Haft sitzt, nach Hause zu bringen, versprach US-Präsident Biden zuletzt erst wieder in seiner Rede zur Lage der Nation. Emily Wilkins vom National Press Club drängt darauf, dass diesen Worten engagiertere Taten folgen.
President Biden, Secretary Blinken, You need to be doing better for journalists.
Sie müssen mehr tun. Sie müssen sich mehr ins Zeug legen für Journalisten.
Bleibt noch der Blick aufs Wetter im Laufe des Abends. Sie werden es schon gemerkt haben, lässt der Regen nach. In der zweiten Nachthälfte geht's dann aber wieder mit Schauern los. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 4 Grad. Der Karfreitag dann überwiegend bewölkt mit kräftigen Regenschauern bei 9 bis 13 Grad. Genauso regnerisch wird der Samstag. Da kommen dann noch vereinzelt Gewitter dazu. Aber 15 bis 19 Grad. Naja. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Florian Mayer. Ihnen, der Redaktion und der Technik, vielen Dank. Roland Kunz begrüßt Sie gleich zu SR2 Abendmusik. Dabei viel Vergnügen und Ihnen schöne Osterfeiertage. Machen Sie es gut. Tschüss.